Hallo und herzlich willkommen bei Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Wie ihr am Intro gleich merken werdet, haben wir den Namen des Podcasts geändert. Er hieß früher Mobilfunk, heißt heute Programmierbar. Und gemeinsam mit dem Namen haben sich auch die ganzen Kontaktdaten geändert. Das heißt, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter @programmierbar und die E-Mail-Adresse für Nachfragen, Themenvorschläge etc. lautet podcast@programmier.bar. Ansonsten hat sich am Format des Podcasts aber nicht viel geändert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Hey, 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 herzlich willkommen zu Folge 15 des Mobilfunk-Podcastes. Hier ist Dennis. Ich übernehme heute wieder ein bisschen die Moderatorrolle von Mario, der bald aus dem Urlaub zurück sein müsste, und habe bei mir den Martin.
Hallo.
Wann warst du das letzte Mal dabei?
Das vorletzte Mal, glaube ich.
Das vorletzte Mal, also könnte man sich auch noch daran erinnern.
Ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht auch nicht.
Und wir haben glücklicherweise den Sebi wieder dabei.
Hallo, hallo, ich war letztes Mal dabei.
Du warst letztes Mal erstmalig dabei und es hat dir so viel Spaß gemacht.
Dass ich wieder gefragt wurde.
Ja. Du hast es vor allen Dingen den Hörern versprochen, dass du wiederkommst. Von daher, schön, dass du wieder dabei bist.
Ich halte gerne vor einem Versprechen.
Das ist gut, das ist gut. Ja, wir sind wieder zurück in Bad Nauheim, haben uns, was heißt erholt? Nee, man muss sich ja nicht von einem Wochenende erholen, aber von unserem Ausflug in Mallorca sind wir zumindest gut erholt zurückgekommen, mit vielen, vielen Eindrücken, neuen Motivationen für die kommenden Wochen und hatten, glaube ich, eine schöne Zeit.
Ja. Du warst sehr schön. Die Zeit auf Mallorca, um das nochmal zu erwähnen.
Oh Mann.
Ja. Ja, nein, und genau, jetzt sind wir wieder in unserem Konferenzraum, in den normalen Umgebungen, die wir haben. Hintergrundgeräusche sind deswegen vielleicht ein bisschen weniger als das letzte Mal. Wir haben zwar das Fenster offen, da kommt manchmal ein bisschen ein Kindergeschrei oder sonstiges von draußen rein.
Mhm. Und wir trinken gerade nichts.
Und wir trinken nichts, das stimmt, ja. Mhm. War auch eine Überlegung, ob wir das vielleicht einführen und den Podcast doch immer abends aufnehmen. Ob das der Stimmung doch besser tut. Könnt ihr gerne mal...
Wir werden das noch ein bisschen ausprobieren vielleicht.
Könnt gerne mal vorbeikommen.
Entweder könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder ihr könnt mal schreiben, ob ihr meint, dass das einen positiven oder einen negativen Einfluss hat auf die Inhalte und die Stimmung in diesem Podcast. Kommen wir mal zum Thema des heutigen Tages.
Yippie!
Wir haben uns überlegt, dass wir über Tools sprechen, die wir im Arbeitsalltag nutzen. 90% unserer Belegschaft, ich sage jetzt einfach mal 90%, aber ich glaube 90% nutzen Mac-Computer, macOS. Wir haben ein paar mit Windows-Rechnern, aber das eher so im Business-administrativen Bereich.
Traurig.
Von daher die meisten tatsächlich. Hat man das gehört, muss er nochmal lauter sagen.
Traurig.
genau, von daher
die Daseinsberechtigung.
Ja, traurigerweise.
Viel zu diplomatisch, Martin.
Es hat aber, glaube ich, nur die Daseinsberechtigung, weil halt die abhängig da, also die Argumente sind, dass halt die Sachen, die in der Windows-Welt und im Business-Sachen funktionieren, da besser funktionieren. Aber das ist ja wirklich eigentlich schon nur eine Abhängigkeiten zu alten Programmen und Sachen, die es gibt.
Das wird ganz spannend, die Richtung, in die sich das gerade entwickelt.
Naja, also ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute sind so unterschiedlich, dass ich... Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen es wirklich mehr Spaß macht, mit Windows zu arbeiten.
Das mag sein, aber ich weiß von unseren...
Selbst wenn sie beides kennen.
So, und bei uns auch Windows Erfahrung nutzen, haben. Die würden lieber Mac nutzen, tun es nur aus den Gründen, aus Abhängigkeitsgründen.
Mhm. Ja, ist schon gut, dass macOS dann noch mit dem Unix-Kernel und so, alles gut.
Also
für
cool,
Entwickler auf jeden Fall, denke ich.
Cool ist ja, dass man sich aussuchen kann, was man lieber mag.
Außer man entwickelt für iOS.
Ja.
Dann kann man sich's nicht aussuchen. Auf jeden Fall, warum haben wir gerade über macOS geredet? Weil, genau, es kann sein, dass wir reden heute über Tools und da sind durchaus das eine oder andere Tool dabei, was rein nur auf dem Mac läuft. Aber es gibt auch ein paar, die Cross-Plattform sind und tatsächlich auch unter Windows genutzt werden können. Ja, also, haben wir eine Liste vor uns, werden einfach mal anfangen, da durchzugehen und so ein bisschen Einblick zu geben, was sind unsere Lieblingstool, was sind die Features, die wir davon mögen und warum nutzen wir sie auf einer regelmäßigen Basis. Wer möchte anfangen von euch beiden?
Ich beginne einfach mal, um den Anfang zu machen.
Gerne, Sebi.
Visual Studio Code. mit der Entwicklungsumgebung. Ich glaube, jetzt bin ich auch auf einsamem Felde, weil die meisten anderen nutzen das gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich finde das aber cool, weil das ist so schön leichtgewichtig und das bietet für mich alle Sachen, die man so braucht. Also ein bisschen
Git-Unterstützung. Und was programmierst du damit?
HTML und JavaScript.
Und was benutzen die anderen?
IntelliJ, WebStorm. Ja, es wäre jetzt mal spannend, eigentlich Benny zu wissen, also irgendwie zu interviewen. Aber naja, ich meine, für mich funktioniert es ganz cool. Das gehört zu meinem Standard-Setup dazu. Hat so die Funktionen mit Versionsverwaltung, die ich brauche, Highlighting, diese IntelliSense, Autocompletion. Und natürlich die ganzen Themes, die ganzen Farben. Das ist fantastisch. Schriftarten anpassen.
Hast du einen dunklen oder einen hellen Editor?
Einen dunklen.
Aha. Nutzt du auch Dark Mode von macOS?
Nee, das hat mich total irritiert.
Okay, alles klar. Es ist relativ neu noch, oder? Visual Studio Code für Mac?
Ich glaube, das ist so Hype, das ist relativ neu. Also das ganze Ding ist ja von Microsoft und Open Source und auch die Editor, der Unterbau davon ist ja dieses HTML, also das ganze Ding ist ja in HTML und CSS geschrieben. Also, nee, so kann man es gar nicht sagen. Aber also Webtechnologie ist das Ganze und da macht es sich besonders gut, eben auch Webtechnologie wieder herzustellen mit irgendwie so. Aber wie alt genau das jetzt ist, weiß ich nicht. Also wenn man da in diese Riege würde ich einsortieren, Sublime Text, Atom, Bracket und so, also Brackets ist glaube ich von Adobe, ist auch irgendwie ganz nett und Sublime Text ist glaube ich so der Platzhirsch gewesen, der jetzt so mit der Zeit von Visual Studio Code verdrängt wird, würde ich sagen. Was denkt ihr denn so? Was nutzt ihr denn für? Programmiert ihr irgendwas? Sag doch mal.
Ja, können wir auch was zu sagen. Aber nochmal ganz kurz als Nachfrage, die Vergleichstools, die du genannt hast, die hast du auch alle mal produktiv eingesetzt?
Die habe ich alle mal angespielt, aber bin jetzt bei Visual Studio Code hängen geblieben.
Und hast du auch die IntelliJ-Variante probiert?
In PHP Storm relativ viel und jetzt IntelliJ für ein bisschen Java-Code und so weiter, geht mir von der Usability nicht so ins Blut über irgendwie. Es ist so ein bisschen viel Geklicke und ich glaube, man muss das einfach mögen, diese Fensteranordnung und so weiter. Ich kann mich eher mit Visual Studio Code anfreunden. Aber um mal einen nativen Editor hier in den Ring zu werfen, Coda, hat das schon mal jemand irgendwie so
gehört, ja.
Zumindest Eye Candy ist sehr schön anzugucken.
Okay.
Und native Mac App. Während, wie gesagt, Visual Studio Code ja auf Webbasis ist und IntelliJ ja auch irgendwie so ein ganz eigenes Look and Feel hat, ist Coda so der neben Xcode der einzige Editor, der Mac nativ, also den ich kenne und Mac nativ ist.
Was mit dir, Martin?
Ja, ich benutze WebStorm von IntelliJ. Nee, die heißen ja nicht so, die heißen JetBrains.
Ja.
Aber genau, damit bin ich sehr zufrieden. Also ich finde, der Code-Editor, das ist halt gut mit den ganzen Shortcuts und ich kann sehr schnell navigieren, sehr schnell Zeilen duplizieren, Zeilen rauslöschen. Das fand ich mir bei Xcode früher so ein bisschen alles nicht so gut, wie es da ist. weiß nicht, da fühle ich mich heimisch genug. So, es gibt da halt mannigfaltige Features, wo ich auch nicht alle irgendwie von nutze oder sowas, aber ich finde zum Beispiel auch die Git-Integration ganz gut da. Diese Versionsverwaltungsgeschichte, da mache ich auch viel mit darüber. Auch wenn es in der Liste da noch ein gutes Tool dafür gibt, aber
vielleicht damit weiter,
kann
oder?
Gut damit arbeiten.
Git-Integration.
Ja.
Haben wir noch auf der Liste?
Willst du etwas zu Tower sagen?
Kann ich gerne machen.
Du hast ja dann ausintegriert. Extegriert?
Ja, nee, Tower ist tatsächlich auch eine Mac-Anwendung für die Verwaltung von Git-Projekten beziehungsweise das Management eines Git-Projektes, wo man alles Mögliche mitmachen kann. Also eigentlich alle eine grafische Oberfläche für alle Git-Befehle, die es so gibt. Habe ich immer sehr gerne mitgearbeitet. Auch das war noch in den Zeiten, als Xcode Git-Verwaltung auch noch nicht so ganz schön ausgereift war. Ich weiß gar nicht, hat sich nicht so sehr gebessert, oder? Es ist immer noch ziemlich schlecht. Von daher war es schön, da ein separates Tool zu haben, wo man auch, ja, ich finde auch vom Durchsuchen, was Commits angeht und nochmal irgendwo ein Cherry-Pick machen oder sowas, habe ich eigentlich immer sehr, sehr gerne damit gearbeitet und kann es jedem empfehlen.
Wie heißt nochmal das mit SVG? SV, ach du Scheiße. Wie heißt das andere, was es vor Git gab?
Subversion?
SVN. SVN.
So, das ist schon so lange. Da gab es auch irgendein cooles Tool für den Mac. Das habe ich benutzt.
Dieses Turtle da, oder? Tortoise SVN oder sowas? Nee.
Ich weiß,
ist das überhaupt für Mac oder ist es für Windows? Das ist schon so lang her, dass ich mit SVN gearbeitet habe.
Oh mein Gott. Schön, dass du die Zeit mit Windows verknüpfst. ja. Nee, weiß ich nicht. Also wir haben es ja, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr, oder? SVN?
Versions heißt es. So,
da haben wir es. Versions, sehr gut.
Das hatte ich tatsächlich damals. Das war auch sehr schön anzusehen.
Ja.
Okay. Ja, und genau, um da in die, also gerade weil Martin ja auch gesagt hat, mit Webstorm hast du gesagt, gell? Also diese IntelliJ-IDEs, die haben von der Git-Integration her meiner Ansicht nach den großen Vorteil, dass auch so Diffs und Merging-Prozesse sehr cool abgebildet sind und einfach von der Hand gehen. Und wenn man sich da jetzt, also das ist bei Visual Studio Code über Plugins gelöst, die muss man dann sich noch installieren, die greifen dann, also da ist es vom Workflow her einfach ein bisschen hinterher noch, da hat WebStorm definitiv die Nase vorne. Und wenn man jetzt ein Tool sucht, um einfach nur sich Diffs anzuschauen von Textdateien oder Verzeichnissen oder sogar Bildern, dann kann man Kaleidoscope nehmen. Und Kaleidoscope ist eine Mac-App, die es im Mac App Store zum Download gibt. Und die hat als sehr schöne Benutzeroberfläche sich auf die Fahne geschrieben, dass sie eben die schönsten Diffs und die perfekteste Merge-Operation und so weiter liefert. Und ich nutze es eigentlich nicht so dafür, eher so um Bilder zu vergleichen. Das ist richtig cool. Also wenn man irgendwie versucht, ich habe ein Bild kleiner komprimiert und will mir jetzt den Unterschied anschauen, ob es da optische Differenzen gibt oder so weiter, und dann kann man das auch nehmen, was eben jetzt die Entwicklungsumgebungen einem nicht bieten.
Mhm. Aber und tatsächlich ist es auch bei Tower so, dass man ja noch ein Tool braucht dafür, ne? Also Tower selbst hat ja, glaube ich,
oh, das wusste ich nicht.
Ach, hat, glaube ich, keine eigenen Möglichkeiten, um die Konflikte zu resolven und ist dann praktisch auch über Plugins an andere Tools angeschlossen. Mhm. Und ich habe es in Verbindung mit Kaleidoscope genutzt, dass dann praktisch von Tower aus dieser Diff dann immer geöffnet wurde und man es darin dann bearbeitet hat.
Hm, cool.
Und es war auch cool, also hat gut funktioniert. Das
Zusammenspiel?
Ja.
Ja.
Und da hat das Merge dann richtig Spaß gemacht damit.
Ich liebe Merge-Konflikte.
Genau, ich habe jeden Merge-Konflikt geliebt.
So weit würde ich nicht gehen, aber ja.
Ja. Nee, aber war schon gut.
Make Merge-Conflicts great again.
Ja.
Ja, soweit Kaleidoscope. Also wenn man eben die IDE verwendet, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen zusätzlich. Aber für Bilder fand ich es eben ganz cool.
Was ist denn Transmit, Sebi?
Transmit und, also viele kennen wahrscheinlich CyberDuck, weil CyberDuck ist die freie Version einfach, um ein Tool zu haben, um Dateien hin und her zu schaufeln. Per FTP oder SSH oder was auch immer. Und Transmit ist so eine kostenpflichtige Variante, die sieht aus wie so ein kleiner Lastwagen.
Und das ist das Wichtigste.
Und ich meine, jeder liebt Lastwagen, verdammte Kacke. Scheiß auf die Ente. Ja,
Obwohl die Ente auch ganz cool ist.
Die Ente ist super cool.
Ja.
Ja.
Aber es ist auch das Schönste an dem ganzen Tool.
Also auf jeden Fall, man braucht auf dem Mac irgendwie mal ein Tool, um Dateien in irgendwie sichtbarerweise hin und her zu schieben. Also jetzt nicht, dass ich das Terminal aufmache und dann mit SCP oder irgendwie sowas, was auf dem Server juckel, sondern da lasse ich mir halt ein Verzeichnis anzeigen irgendwo und kann Sachen hin und her schieben und rein kopieren, runterziehen.
Und ja. Beide Tools haben Support für S3?
Genau. Und das war auch der Grund, warum ich von CyberDuck dann auf Transmit gewechselt bin, weil ich in Transmit die Dateirechte von S3-Buckets besser einstellen kann. Oder das hat CyberDuck irgendwie nicht so gekonnt, damals zumindest, als ich das evaluiert hatte.
Okay.
Weiß jeder da draußen, was S3 ist?
Nein, aber erzähl es Ihnen, Martin.
Also das ist von AWS, also Amazon Web Services, ein Service, wo man...
Jetzt wissen es alle.
Ja, wo man in Ordner irgendwelche Files reinpacken kann, sagt jemand, der das besser weiß.
Ich glaube, am besten kann Sebi das wahrscheinlich ausdrücken.
Oder? Du also jeder, viele kennen ja Dropbox.
Ja.
Wo man einfach ein Verzeichnis hat irgendwo und da Sachen reinlegen kann und die werden dann synchronisiert. Und S3 ist ein Speicherplatz in der Cloud.
Das wollte ich. Ich wollte gerade sagen, Cloud-Speicher. Fasst wahrscheinlich ganz gut zusammen.
Genau, nur dass wir bei Dropbox eben die coole Integration haben im Betriebssystem, was die Bedienung halt einfach macht. Und bei S3 ist es so ein bisschen rudimentärer. Und da braucht man eben dann noch so ein Programm, womit man drauf zugreifen kann.
Ja. Aber vermutlich der größte Anbieter so im Business-Umfeld?
S3?
Ja.
Bestimmt, also Dropbox baut ja auch auf AWS auf S3 unter der Haube.
Ah, okay, alles klar. Ja.
Sehr gut.
Wie heißen die Konkurrenzdinger? Gibt es das bei Google
Firebase? Dropbox, OneDrive, wie?
Ja, nee, das sind ja praktisch Consumer-Sachen, die dann danach folgen mit Dropbox. Aber gibt's einfach entwicklermäßig Speicherplatz?
Wie heißt denn das bei Google Storage?
Das wollte ich dich gerade fragen.
Oh, gute Frage.
Okay.
Die hängen offenbar vom Branding arg hinterher.
Scheint so. Okay, dann bleiben wir bei S3.
Bleiben wir dabei. Ja, also das CyberDuck und Transmit kann ich dazu nennen.
Ja.
Gut, als weiteres Entwicklungstool, was mir viel hilft, oder was ich tatsächlich jeden Tag irgendwie verwende bei der Webentwicklung, heißt Dash. Und Dash ist eigentlich nur die App gewordene Manifestation von devdocs.io.
Und weiß jeder Martin da draußen, was devdocs.io ist?
Nee. Dash, aber devdocs.io nicht.
Also beides ist eine Sammlung von Dokumentationsseiten für unterschiedliche Programmiersprachen.
Und was ist der Riesenvorteil, anstatt dass ich jetzt in Google eingebe, einfach was ich suche, gebe ich jetzt da ein? Ist oft verfügbar.
Valider Punkt. Ich glaube, weil irgendwie der Noise, wenn ich das auf Google suche, dann so groß ist mit dann, ob ich da dann auch auf das Richtige komme oder so. Also ich will einfach nur die offizielle Dokumentation von irgendeinem JavaScript-Befehl haben und nicht, da gibt es irgendwie auch verschiedene Varianten, die dann da aufploppen könnten, ob es jetzt bei W3C kommt oder wie heißt das andere? MD, ach, keine Ahnung, das ist von Microsoft und dann von Mozilla und ich will einfach nur gerade wissen, wie ist dann die Parameterreihenfolge.
Und ist nicht die Suche auch ziemlich cool, dass du irgendwie sagen kannst, innerhalb von der Dokumentation, dann eventuell noch innerhalb von irgendeiner Klasse.
Das kann man auch machen, genau. Oder wenn man eben viel springt, kannst du ganz vorne eben einfach irgendwas eintippen. Auch wenn es jetzt eben von Node-spezifisch ist, dann findet er das halt in der Node-Dokumentation oder es ist CSS-spezifisch oder HTML-spezifisch oder eben JavaScript. Also man kann ja sich seine Dokumentation so zusammensuchen, dass man dann eben nur die aktiviert, die man auch gerade verwendet und man hat dann eine Suche über ausschließlich diese Dokumentationen hinweg. Also macht für mich, oder ich verwende es halt tagtäglich in dem Rahmen.
Und das ist wirklich eins der Sachen, die ich mal empfehlen würde zu testen, weil das glaube ich nicht so ein Standardtool ist, was viele nutzen oder denken, hey, wo ist da noch irgendwie der Mehrwert oder so. Aber du hast es mir ja auch mal empfohlen. Und ich habe es auch eine Zeit lang benutzt in meiner aktiven Entwicklerzeit.
Das muss ja ewig her sein, zu Windows-Zeiten.
Und ich fand es auch cool.
Ja, also ich habe es auch benutzt und ich fand es aus irgendeinem Grund habe ich dann doch lieber immer den Browser verwendet.
Das schneiden wir raus.
Aber ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass da irgendwelche Apple-Dokus nicht drin waren. Ja,
genau. Also die Apple-Dokus.
Und ich da halt iOS entwickelt habe.
Das ist richtig, ja. Nee, für die Apple-Dokus, die kann man sich da irgendwie durch die Brust ins Auge reinzuppeln, meine ich. Zumindest auf der iPad-Version irgendwie. Ach, ja, nee.
Ja, genau, stimmt. Das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach komm, ich nehme den Browser, bevor ich mich jetzt hier ewig aufhänge mit. Aber
pa. Aber ja, genau. Pa, und wenn man ist nicht das nächste Stichwort, sondern das heißt wahrscheinlich Porn. Aber du wolltest noch, Entschuldigung.
Ja, genau, das war Porn. Oh Gott, wie heißt das? Spricht man das so?
Darüber kann
ich am wenigsten erzählen. Das ist nur ein Tool, sowas ähnliches. Also das geht um REST-API-Client. Wie heißt denn das andere Bekannte? Boah, ich bin so gut vorbereitet.
Du musst ein bisschen mehr Kontext geben. Das andere Bekannte?
Der andere Bekannte REST-API-Client.
Der mit dem Mannequin?
Ja, bestimmt.
Dieser rote, nicht Superman, sondern irgendwas mit Man.
Spider-Man?
Auch nicht Spider-Man.
Ich hab's klar.
The Flash.
Okay. Flash? Wir googeln das mal kurz.
Nein. Postman. Ja. Den meine ich.
Ja, bitte, ist doch nicht so weit weg von Spider-Man. Ja,
Spider-Man, Postman.
Postman heißt das Ding.
Genau, also ja, Paul, Postman, hin und wieder jetzt nicht, was ich tagtäglich einsetze, aber ich fand es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich hilfreich, mal einfach so einen Post-Request abzusenden, wenn man zu faul ist, Curl zu verwenden. Das war's.
Okay, und das ist Paul. Also PAW geschrieben, Paul. Postman als Alternative.
Ja.
Sehr gut. Martin.
Fantastisch.
Das nächste Tool kennst du.
SQL Pro. Genau, ich benutze das für unser Data Warehouse, eine MySQL-Datenbank, die irgendwo auf AWS eingerichtet ist. Und mit SQL Pro kann ich da einfach in einer Mac-App darauf zugreifen. Mit einer sehr angenehmen Benutzeroberfläche. Also ich weiß nicht, ich habe damals vor Jahren mit PHP MyAdmin gearbeitet und bin dann umgestiegen auf SQL Pro.
In der Windows-Zeit.
Ja, das war halt geil. Also das war halt ein riesiger Unterschied einfach mit einem normalen Programm arbeiten zu können, wo ich mit einem einfachen Klick eine neue Tabelle anlegen kann, wo ich einfach Daten schnell verändern kann, indem ich doppelt drauf drücke und den anderen Wert eintrage. Da kann man natürlich auch viel kaputt machen, aber naja.
Und das rein für MySQL-Datenbanken?
Maria, keine Ahnung. Undo Stress. Maria, also alles, was SQL-kompatibel ist, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt MySQL speziell, kann ich nicht sagen. Aber eine coole Sache ist halt eben diese grafische Bearbeitung, plus dass alles mitgeloggt wird. Man kann sich also alle von allen Aktionen, die man in der GUI macht, nochmal den Befehl raussuchen, den man das Tool für einen selbst dann unter der Haube ausführt.
Ist gerade ganz schön was los hier im Hintergrund. Haben wir doch Nebengeräusche.
Ja. Aber weiter geht's. Import-Export ist großartig, finde ich. Wirklich einfach über die grafische Oberfläche.
Ich genau, weiß nicht, auch wie man als das CSV oder als SQL-Dump und so weiter mit verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Genau, das
war dieses Kommandozeilen-Tool, was man da hatte vorher irgendwie, dieses MySQL-Dump oder sowas. Uiuiui. Die Historie der ausgeführten Queries finde ich irgendwie sehr hilfreich, wenn man da nochmal, also Programm zugemacht am Abend, dann macht man es morgens wieder auf und kommt wieder dahin, wo man aufgehört hat, das letzte Mal. Was sonst?
Auch die Organisation von neu angelegten Tabellen. Also erstmal das Anlegen der Tabellen macht ein bisschen mehr Spaß. Und dann kann man noch schön per Drag and Drop die Reihenfolgen tauschen von den Spalten oder sowas. Kann ganz einfach irgendwelche Attribute verändern. Kann ganz einfach Indizes setzen und wieder löschen. Sieht auf einen Blick, welche da vorhanden sind. Ja, okay. Aber ich glaube, jeder kann sich das ungefähr ein bisschen vorstellen, einfach eine gescheite grafische Benutzeroberfläche zur Verwaltung von MySQL und Konsortentabellen. So.
Sogenannten Konsortentabellen. Genau. Cool, sehr gut. Damit schließen wir so ein bisschen ein Part ab an expliziten Entwicklungstools, die wir nutzen und kommen in einem kleinen nächsten Block zu Sachen, die irgendwie mit Grafik zu tun haben. Angefangen mit Zeppelin.
Bitte, Dennis.
Ja, Zeppelin ist eine App, die es ermöglicht, Designs zu sharen, zu teilen, praktisch mit Entwicklern. Das heißt, unsere Designer arbeiten bei uns in Sketch, wäre aber auch, glaube ich, möglich, das beispielsweise in Illustrator zu tun, wahrscheinlich auch in Photoshop. Und laden das dann mehr oder weniger zu Zeppelin hoch. Das ist auch Cloud-gestützt. Und da gibt es einzelne Projekte. Und dann kann man einfach in diese Projekte reingehen und sich da seine ganzen Assets angucken. Das heißt, alle Screens. Man kann relativ leicht, weil die alle einzelnen Elemente praktisch noch einzeln selektierbar sind, kann man sich Größen angucken, kann man sich Schriftarten und Größen angucken. All das wird praktisch mit gespeichert, aber man hat halt nicht dieses Drumherum mit Grafikprogramm, sondern eigentlich nur die einzelnen Screens, die von den Designern dafür vorgesehen waren, exportiert zu werden und kann sich das dann alles angucken. Was wir nicht nutzen, was man auch noch machen kann, ist praktisch daraus dann Assets zu erstellen, also dass man dann als Entwickler sagt, hey, diesen Button-Hintergrund möchte ich jetzt exportieren in die verschiedenen iOS-Größen oder Android-Größen. Das machen wir in der Regel nicht, sondern die Arbeit liegt bei uns auch bei den Designern, die sie praktisch dann nochmal vorbereiten und optimieren. Genau, und das ist eigentlich nur, um zu gucken, wie soll das Layout aussehen, wie sind die Abstände und dann kann der Entwickler das in Ruhe umsetzen.
Ein kleiner Funfact dazu ist, dass Zeppelin die Möglichkeit bietet, so Style Guides anzulegen. Das heißt, da werden alle Farben dann gesammelt, die in den über diese ganzen Screens hinweg verwendet werden und Zeppelin gibt sich da auch besonders schön Mühe, Namen zu vergeben.
Das stimmt, ja.
Und ja, der schönste Name, den Zeppelin je vergeben hat, war Piss Yellow.
Im Ernst?
Ja. Das ist gut. Irgendwas zwischen Gelb und Orange.
Cool. Ja. Mehr trinken, damit es durchsichtiger wird.
Sehr schön. Ja. Nee, stimmt. Ist auch ein ganz cooles Tool.
Ja, und man kann diese Style Guides aus Zeppelin dann tatsächlich auch exportieren lassen, Farben und so weiter. Also in nach
Swift Code und Java Code und
CSS.
Und, ja, was noch so alles gibt. Der einzige Nachteil ist, es muss halt gepflegt werden, dass tatsächlich auch gesagt wird, hey, dass man dann auch wirklich den gleichen Farbwert nutzt, damit Zeppelin das dann wieder zusammen zuordnet. Aber davon sollte man ja ausgehen können.
Bevor wir zum nächsten übergehen, wollte ich nur den Hinweis geben, ihr könnt alle den Stift zur Seite legen. Wir schreiben die ganzen Sachen, die wir hier erwähnen, in die Shownotes. Hätten wir als erstes mal sagen können.
Ja, ja.
Schneiden wir jetzt rückwirkend nochmal rein?
Nein, wir schneiden nicht rückwirkend. Wir schneiden ja nichts, haben wir gesagt. Wir versuchen möglichst immer alles an einem Stück aufzunehmen.
Und
ja, ich kann mir auch vorstellen, dass manche Namen auch irgendwie schwer zu erstens schwer zu verstehen sind und dann ja was und nach fünf Minuten.
Aber Postman bleibt im Kopf.
Spider-Man bleibt hoffentlich im Kopf.
Schön.
So, ja, als nächstes ist ein gutes Beispiel für schwierige Namen
vielleicht. Image Optim und JPEG Mini sind zwei Programme zum Verkleinern von Bildern und Verkleinern im Sinne von, dass die Dateigröße nur verändert wird. Das kann man dann einstellen, ob es verlustfrei komprimiert wird oder verlustbehaftet. Und ist mega einfach zu bedienen, ImageOptim. Da zieht man nur die Bilder rein und dann macht er schon was Sinnvolles draus. einstellbar ist es da hier nur, ob man es verlustbehaftet komprimieren möchte. Also es gibt sogar eine Option, um bei PNGs, also wenn man PNG Crush oder sowas kennt, das sind ja alles Optimierungsalgorithmen, die verlustfrei versuchen, die Datei größer, kleiner zu machen. Und man kann bei ImageOptim aber auch sagen, dass man eine verlustbehaftete Kompression einschalten möchte. Und das sind manchmal ganz erstaunliche Ergebnisse bei JPEG-Bildern. Und JPEG Mini ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich für Bilder da. Und im Unterschied zu den Algorithmen bei ImageOptim eher optimiert für Fotos. Also wenn ich meine Foto-Library auf dem Rechner habe und die JPEG-Dateien sind da zu groß, dann kann man die durch JPEG Mini durchzuddeln und dann, ohne dass man optisch irgendwas sieht, dass sie jetzt kleiner sind, haben sie dann aber nur noch die halbe Größe oder so. Finde ich irgendwie ganz sinnvoll und gerade ImageOptim gehört eigentlich zum Workflow, bevor wir irgendwelche Bilder ins Netz stellen, dass man die alle noch mal ein bisschen kleiner macht.
Jupp. Ja. Dann habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Warum werden die nicht von Grund auf so exportiert?
Du meinst aus der vom Design?
Vom Design oder von ja, keine Ahnung, Sketch oder es scheint ja schon magisch zu sein. Ich meine, wenn du sagst verlustfrei, wie hast du da bei ImageOptim hast du nicht gesagt, was wir da standardmäßig so für was wir da einsparen? Wie viel Prozent?
Boah, das ist unterschiedlich. Also zwischen kommt also bei manchen Bildern staunt man, also ich sag mal zwischen, weiß ich nicht, 2 und 90%. Mhm.
Also sehr genau.
Das ja zwischen viel und wenig kann man da einsparen. Okay. Der Trick ist, glaube ich, dass sie, wenn ich ein Bild abspeichere in Sketch, dann wird meistens PNG24 verwendet und das kann man eben im PNG-Format dann zum Beispiel auf PNG8 optimieren und das kommt dann eben aber auf den Inhalt an und ich glaube, diese Mühe gibt sich Sketch oder so einfach nicht, sondern da sagt man dann, ich möchte es halt immer als PNG24 abspeichern, mhm. Ob jetzt da überhaupt eine Transparenz drin ist oder nicht oder ob es einfach nur eine gelbe Farbfläche ist, das ist am Sketch dann egal und das untersuchen dann halt diese Algorithmen. Also beziehungsweise ImageOptim, das ist ja auch eigentlich nur ein Sammelsurium aus, glaube ich, 8 oder 9 verschiedenen Command-Line-Utilities, die dann jedes einzelne Utility wird auf dieses Bild zu losgelassen und danach wird halt geguckt, welches hat jetzt den besten Effekt gebracht. Mhm. Deswegen dauert es teilweise auch ziemlich lange, wenn ich dann ein Verzeichnis mit Bildern reinschiebe, bis das abgeschlossen ist, weil eben jedes Tool da mal ran darf.
Naja, cool. Hört sich auf jeden Fall sinnvoll an.
Ja, und es ist auch ein sehr befriedigendes Erlebnis, dann zu gucken, so boah, 60% eingespart, 80% eingespart.
Und das machst du auch mit deinen normalen Fotos?
Nee. Am Arsch ist finster. Nee, also meine Urlaubsfotos und so, also die sind ja einfach in der iCloud fertig.
Okay. Das heißt.
Ach so, cool. Nächstes Tool, OpenEMU. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das da reingerutscht ist. Das fand ich nur besonders cool, weil das ein super Nintendo-Emulator ist. Und ich finde es total cool, dass es sowas für Mac gibt. Und ich habe einen Controller bestellt, einen Super Nintendo-Controller und ich habe auch einen N64-Controller und mir Spiele runtergeladen. Und das ist einfach total cool. Und vor allem auch immer ein Hingucker auf allen Partys.
Und die Spiele, kosten die dann was? Oder?
Nee, ich glaube, das ist alles. Ich weiß nicht, ob man.
Alles Open Source oder so, oder?
Ja, genau. Nennen wir es Open Source.
Okay, und du musstest dir da so einen Nintendo-Controller, so einen ganz alten irgendwie bestellen.
Genau, der hat irgendwie 4 Euro
bei Amazon. USB-Anschluss.
Ja, genau, mit USB-Anschluss, 4 Euro bei Amazon.
Und die gibt's jetzt heutzutage noch.
Mhm. Dann, das ist ja cool. Und dann kann man halt Zelda, Super Mario.
Das ist ja ganz cool eigentlich.
Ja.
Mit einem Controller ist ja dann eigentlich.
Das macht mega Spaß. Und das ist auch ein bisschen nostalgisch und so. Mal ist in unsere Rubrik Grafik reingerutscht heute.
Wie viele Spiele gibt's da so?
Alle?
Geil. Okay.
Also Martin weiß, was er gleich macht. Open Emu googeln. Falls du nicht mehr weißt, wie es heißt, kannst du in den Shownotes gucken.
Fantastisch. Cool, so Dennis, Projektmanagement.
Oh ja, das fange ich an.
Du fängst an, ja. Wir streichen auch den Titel von dem nächsten. Projektmanagement ist nicht wirklich, ist alles Mögliche.
Ja, also ich organisiere mein Leben auf diese Weise. Also zumindest mit dem Dreigespann an Tools, was ich jetzt nennen werde. Das erste Tool ist der Kalender. Yeah! Nein, aber das Dreigespann von Tools ist für mich Things, Evernote und der Kalender. Ganz einfach, weil ich damit eigentlich alles, um mich zu organisieren, abdecke. Der Kalender, das sind alle Termine, die ich irgendwie habe eingetragen, logischerweise. In Things sind alle To-Dos, die ich irgendwie habe, eingetragen. Ich kenne kein besseres Tool, um das zu organisieren. Ich gehe gleich noch mehr darauf ein.
Ich auch.
Und alles, was mir sonst so einfällt und irgendwelche Sachen, die ich mir merken muss, sowas, die speichere ich in Evernote. Genau. Das Coole ist, alle drei Tools sind auf allen Devices und synchronisieren sich die ganze Zeit. Und ich habe alles, was ich brauche, bei mir.
Einschieben. Ja. Things ist ein wahnsinnig cooles Ding,
ja.
Aber ist macOS und iPhone. Deswegen sind bei vielen tatsächlich, also die Android-Handys haben, sind da leider dann ausgeschlossen, weil es wirklich eine fantastische App ist.
Das stimmt. Ist auch relativ teuer, muss man sagen, aber das lohnt sich. Also es hat definitiv mein Leben verändert und dafür waren die, weiß ich nicht, 49 Euro oder was.
Ja, ich glaube irgendwie im Moment kostet 60 Euro auf dem Mac und nochmal irgendwie 10 auf dem iPhone.
Das
und
ist so verrückt. Ein iPad ist relativ ist noch
das iPad nochmal als separate Version. Aber nicht umsonst gewinnen sie jedes Mal irgendwelche Apple Design Awards. Und also wenn man mal sehen will, wie Mac und iOS Apps in dem, also als Produktiv-App schön gemacht sind, mit kleinen Animationen, mit hier noch einem, also es macht einfach zusätzlich, außer dass sie halt gut sind, macht es auch noch Spaß, sie einfach im täglichen Gebrauch zu nutzen.
Ja, aber ich finde, es kann halt alles, was ich, also die hohen Ansprüche, die ich an so ein To-Do-Listenprogramm habe, erfüllen sie halt einfach alle. Und also ein Anspruch davon ist die Einfachheit. Das hätte ich als letztes sagen sollen. Was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass Ereignisse wiederkehren können. Und zwar einerseits die Möglichkeit zu sagen, dass jeden Montag oder sowas ein bestimmtes oder jeden Montag und Mittwoch ein bestimmtes Ereignis wiederkehrt. Aber andererseits auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich etwas abgeschlossen habe, also erst nach dem Klick auf erledigt, dann ein bestimmter Zeitraum später es wieder erscheint. Und also, ne, ich habe das lange benutzt beim Hausputz oder sowas, wenn ich das Bad sauber gemacht habe, dann N Tage später kommt das wieder, ploppt das wieder auf, so in der Richtung. Und falls ich mal an dem unterschiedlich, als ich noch alleine gewohnt habe, 2 Wochen in der Windows-Zeit. Und mit meiner Frau zusammen ist es häufiger, ja, jede Woche. Okay. Genau, weil es ja auch passieren kann, dass ich jetzt, Mist, heute habe ich es nicht geschafft, aber morgen oder sowas und dann ist es blöd. Oder erst in 2 oder 3 Tagen und dann ist es blöd, wenn es dann zu schnell wiederkommt und so und dann muss ich alles möglich verändern.
Ja.
Das ist super gut. Es ist sehr cool, dass man To-Do-Listen in Projekten organisieren kann, um da einfach verschiedenste, also ja, eigentlich brauche ich das nicht erklären. Und ich kann auch noch, habe auch noch die Möglichkeit, es in Bereiche zu unterteilen, so dass ich quasi so, also sowas wie privat und auf der Arbeit oder falls ich verschiedene Rollen auf der Arbeit habe, kann ich das auch damit unterteilen. Und das Schöne ist, dass alles sehr einfach ist. Es ist nicht, also sehr einfach zu bedienen und sehr übersichtlich. Und nicht, es gibt nicht viele Hierarchieebenen und genau so viele, wie ich eben brauche. So. Genau, das heißt, ich verliere mich darin nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwo sonst wo liegen da noch Tasks rum, sondern die sind wirklich auffindbar geordnet und ja, genau. Also wirklich fantastisch. Es gibt auch ein paar mehr Features und alle fügen sich irgendwie alle super ins Bild. Ach so, und es ist noch eine gute Integration des Apple-Kalenders, so dass ich eben auf der Heute-Seite, wo ich alles organisiere, was ich heute machen möchte, auch den Kalender eben noch zusätzlich sehe und damit meine Termine, was sehr, sehr gut zusammenpasst. Willst du noch was zu Things sagen?
Nee, du hast es eigentlich sehr schön gesagt. Meine 2, 3
Klingt jedenfalls so, als müsste ich das jetzt auch haben.
Ja,
solltest Was? Du hast das?
Solltest du. Mhm. Nee, ich würde noch vielleicht noch einmal kurz von dir wissen wollen. Irgendwie hatte ich Evernote als was recht Ähnliches abgespeichert. Aber das ist gar nicht so To-Do-mäßig, sondern es ist eigentlich nur ist ein großer Speicher von...
Genau, also Evernote hat ja auch die Möglichkeit, To-Do-Listen anzulegen innerhalb der Notizen, weil du so auch so Kästchen hast, wo du Haken reinmachen kannst und so. Ich finde, es ist aber halt in der Hinsicht deutlich weniger mächtig als Things und dann auch ein bisschen unübersichtlicher an der Stelle. Ich verwende es eben für Notizen, also einfach alles, was ich mir irgendwie merken muss. Und ich meine, bei Things, da geht es ja darum, Items, die wieder verschwinden sollen. Und bei Evernote sind es ja eher immer mehr Items. Und das heißt, Evernote kümmert sich darum, dass man eben seine Notizen durchsuchen kann und irgendwie es halbwegs sinnvoll organisieren kann, dass ich auch ganz alte Notizen wiederfinde.
Und da reicht dir die Notizen-App von Apple nicht?
Nein. Also ich weiß nicht, die hat sich über die Zeit ja, glaube ich, auch verbessert und so weiter. Aber ich finde es halt gut, dass ich bei Evernote ich habe da verschiedene Notizbücher und kann mehrere Notizbücher zu Gruppen auch noch organisieren. Ich kann dann innerhalb der Notizbücher natürlich verschiedene Notizen haben.
Sag mal einen Beispielnamen für ein Notizbuch.
Privat. Oder, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel das ist so ein bisschen individuell verschieden. Also ich habe jetzt hier sowas wie Business Intelligence, weil ich jetzt hier diesen Themenbereich angegangen bin. Also habe ich mir ein neues Notizbuch aufgemacht damit und alles, was ich irgendwie da spannend fand, habe ich gesammelt. Und das Wichtige ist halt nicht so viel, also ich will nicht so viel darüber nachdenken. Ja, ich will einfach schnell eine Notiz irgendwo reinwerfen können und nicht noch mir ständig Gedanken über die Hierarchie machen. Deswegen, ich versuche es einfach zu halten, aber trotzdem so, dass eben zusammengehörige Sachen zusammengehören, zu finden sind. Und genau, und ich habe auch im privaten Bereich dann, ich habe zum Beispiel ein Notizbuch, wo ich für die Reise, wenn ich unterwegs bin, habe ich mal alles gesammelt, was ich irgendwie jemals in Koffer gesteckt habe und das die ganze Zeit auch über Jahre hinweg erweitert. Und jetzt habe ich so einen riesigen Pool, also einen Packpool und kann dann eine neue Notiz anlegen und mir das rüberkopieren, alle Zeilen rausschmeißen, die ich nicht mitnehmen muss und dann vergesse ich nichts und bin... recht schnell organisiert, was das Packen angeht.
Sehr gut.
Und solche, und dafür sind auch die To-Do-Listen von Evernote wiederum sinnvoll.
Ja.
Aber okay. Genau, und natürlich kann man da einfach noch Bilder reinschmeißen und solche Sachen und irgendwelche, also auch PDFs oder sonstige Dokumente kannst du einfach alles in deine Notizbücher mit dazu reinschmeißen. Oder innerhalb der Notizen kannst du es auch reinpacken. Mhm. Das ist ganz gut. Und es synchronisiert sich recht schnell oder ziemlich schnell auch auf anderen Geräten. Mhm. Anders als zum Beispiel OneNote von Microsoft, was ich auch hier im Einsatz hatte, weil es ja hier ein paar Windows-Leute gibt, mit denen man was austauschen mag. Wobei Evernote ja auch auf Windows existiert. Ja. Aber gut, hatten wir mal im Einsatz, das war viel langsamer, was die Synchronisierung angeht. Man war sich viel unsicherer, ob das jetzt der neueste Stand ist oder so. Und das habe ich bei Evernote nicht. Das ist sehr cool. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich gibt es kooperative Features bei Evernote, die ich noch nie
weiß ich nicht.
Naja, ich also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich benutze es nur für mich selbst. Ne? Das ist natürlich was anderes. OneNote hatten wir natürlich im Einsatz,
als Team,
um Dinge zu synchronisieren. Allerdings ist da vielleicht noch viel besser Google Drive. Dann könnten wir nämlich da mal übergehen hin.
Können wir übergehen. Ich weiß nicht, wir haben es eigentlich nur auf die Liste gepackt. Das ist jetzt keine klassische Mac-App, die man so als App irgendwie benutzt. Aber in den täglichen Tools wäre es irgendwie komisch, wenn wir es nicht erwähnen würden, weil wir extrem viel in der Firma mit Google Drive machen. Das heißt Dokumente, Tabellen, alles mögliche, Präsentationen mittlerweile auch, die wir gemeinsam irgendwie erstellen. Das liegt alles auf Google Drive. Jeder hat jederzeit von überall Zugriff. Das ist halt über ein Firmenkonto dann gemanagt. Also auch von der Bedienung super einfach, schnell, eigentlich fast immer da. Sebi hat es letztens einmal geschafft, irgendwie Präsentationsfolien zu erstellen, die im Nirvana verschwunden sind. Aber das war somit der einzige Ausfall, den ich mitbekommen habe. Ich
glaube, weil mein WLAN abgerissen war.
Weil dein WLAN abgerissen war, okay.
Mein WLAN-Kabel.
Ja, und die Apps sind halt auch gut, finde ich, auf meinem Smartphone. Da gibt es ja für jede einzelne Anwendung Docs, Tabellen.
Sheets.
Genau. Eigene Apps, die tatsächlich sinnvoll benutzbar sind. So.
Ja.
Und ach so, und es ist super gut kollaborativ zu verwenden, ne? Dadurch, dass man, das sind ja damals so diese Features von Google Wave, falls sich noch jemand dran erinnern kann, dieser Missgriff quasi von Google, aber
und ursprünglich kommt es von Scribble, glaube ich.
Ah, okay. So, ja. Auf jeden Fall ist es ja sehr, okay, eigentlich wahrscheinlich kennt jeder Google Drive einfach, der jetzt hier zuhört. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Es funktioniert einfach, dieses gemeinsam an einem Dokument arbeiten, sehen, was der andere gerade macht und so weiter. Ja.
Und ist schon krass, wenn es das nicht gäbe.
Ja.
Also, wenn man so
rum. Dann muss man es erfinden.
Und wir benutzen auch Google Forms übrigens für Umfragen innerhalb der Firma und solche Sachen. Stimmt, das hat mir auch nicht
Umfragen ist vergessen. Auch mal ein Teil, den wir drin haben. Dann, ja, auch viele, ja, tatsächlich auch die Tabellenkalkulation. Dann ist es halt an andere Google-Dienste oft gut angebunden.
Ja.
Sei es, dass man aus BigQuery irgendwelche Daten exportiert, die kann man gleich in einem Google Sheet exportieren und da sich irgendwas angucken. Also es gibt schon viele, viele gute Anwendungsfälle.
Google Data Studio kann auf die Tabellen direkt zugreifen und so weiter.
Ja,
ja. Und schon gut. So, ja, API-Anbindung, dass man da die Sachen auch wieder rausfummeln kann. Für unsere Locas und so.
Ja, die ganzen Skripte, die es gibt, dass du ja innerhalb von Dokumenten Skripte nutzen kannst, die dann regelmäßig irgendwas ausführen und die irgendwas.
API-Zugriffe machen und sowas. Nach Trello exportieren, was nach für ein Übergang.
Hast du gut gemacht. Kommen wir zur To-Do-Liste der Entwickler.
Ich bin gespannt, was du darüber zu berichten weißt.
Zu Trello. Also, Trello ist ein. Ich weiß gar nicht.
Ist gar keine Mac-App.
Doch, ich benutze sie als Mac-App.
Ja, dieses. Ja.
Ich weiß nicht, ob es mehr als ein Web-App-Rapper ist.
Elektron-Kram. Ja. Nee, aber. Also,
aber trotzdem, es ist ähnlich wie Google Drive. Es ist so, dass es eigentlich jeder in der Firma nutzt. Ich gucke gerade, Sibi ist so. Tut so, als hätte er noch nie was von Trello gehört, aber du benutzt es auch täglich, oder nicht?
Doch, ja, klar.
Ja, okay.
Nee, was? Ja. Nee, ja, Trello.
Ja, also, wir nutzen Trello. Trello ist ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist es ein Taskmanagement? Nein, es ist.
Es also ist man halt hat so ein Kanban-Board vielleicht.
Ja, man hat verschiedene Kärtchen und kann diese Kärtchen hin und her schieben. Und das kann man halt immer noch ein bisschen weiterführen mit verschiedenen Boards, die man hat. Also jedes Team hat ein Board. Mhm.
Kann die Hintergrundgrafik ändern.
Man kann die Hintergrundgrafik ändern.
Und Dinge in die Kärtchen reinschreiben, zum Beispiel.
Man kann Dinge in die Kärtchen
Diskussionen
reinschreiben.
Dort stattfinden lassen, genau, oder Anhänge rein.
Man kann Anhänge, man kann Bilder hinzufügen. Man kann es auch noch erweitern mit Power-Ups, was wir im Moment relativ viel nutzen, dass man tatsächlich auch abbildet, so wie lange hat ein Task in welcher Spalte gehangen. Also unterschiedliche Spalten sind bei uns, ist gerade in der Entwicklung, ist ready for review, ist in review, ist done. Also da kann man dann auch gucken, ja, so ein bisschen messen mit, wie lange braucht ein Task von vorne bis hinten. Oder dass man so Zusatzinformationen an die Kärtchen packt, dass man sagt, das kommt in den Release Nummer 9 und dann sieht man das gleich vorne auf dem Kärtchen. Also kann man ein bisschen was mitmachen. Plus ist es halt auch Multi-User, das heißt, es sind alle mit einem Nutzerkonto drin. Man kann das Gesicht von einem an die Karte pappen und dann kriegt man immer Updates, wenn was passiert, kann Kommentare schreiben.
Und es ist so schön einfach benutzbar und so wenig komplex und schwierig, so wie vielleicht an. Also ich höre ja immer wieder so Jira und so weiter als Tool. Ja. Für so Projektmanagement oder für solche agile.
Ich habe bis jetzt nur Schlechtes über Jira gehört.
Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie es toll finden auch.
Okay.
Und ich selbst habe es noch nicht groß benutzt, aber ich hatte immer. Also
in der Windows-Welt vielleicht.
Ich weiß, dass auf jeden Fall sich hier Leute auch schon damit beschäftigt haben und es einfach zu komplex fanden. Und nicht.
Trello ist komischerweise auch kostenlos. Das kommt ja auch noch hinzu.
Zahlen wir echt nicht was? Haben wir nicht
wir so einen zahlen, glaube ich, was, irgendwie? Weil wir so einen Gold-Account, damit wir farbige Hintergründe haben können, oder?
Nein.
Ja, natürlich. Also, wenn ich nur einen einfarbigen Hintergrund hätte, würde ich es ja nicht nutzen.
Naja, aber.
Ja. Und tatsächlich, wir haben also eine Alternative, die ich noch sagen kann, ist Favro. Favro. F-A-V-R-O. Die halt praktisch wie so ein aufgebohrtes Trello ist, wo es dann irgendwie noch mehr Features gibt und sowas und man so zwei Listen nebeneinander und das noch aufsplitten kann und so. Die haben wir im VPX-Team jetzt auch mal drei Wochen lang testweise benutzt als Trello-Alternative und haben uns aber dagegen entschieden, weil die Einfachheit von Trello uns dann doch überzeugt hat und die Zusatzfeatures, die Favro geboten hat, uns nicht das wert waren, zumal Favro dann auch tatsächlich kostenpflichtig war.
Fein.
Next up.
Dann Slack.
Slack.
Du weißt gar nicht, ob ich so viel dazu sagen muss noch.
Ich weiß nicht. Meinst du, das ist so ein Standard schon?
Nee. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, es ist recht bekannt.
Also, Slack ist ein Messenger für den Business fürs Business-Umfeld.
Business-Messenger.
Geschäfts. Und wie nennen wir das denn? In der Firma, nicht privat. Ich meine, man nutzt nicht Slack, um privat irgendeinem zu schreiben.
Naja, aber theoretisch kannst du es, also ich würde sagen, es geht immer darum, wenn irgendwelche Leute gemeinsam an irgendetwas arbeiten, das könnte ja auch privat sein.
Ja, man kann es auch WhatsApp nehmen, aber das bildet es halt nicht ab, weil WhatsApp ist ein reiner Chat und Slack hat halt Zusatzfunktionalitäten, die darüber hinausgehen, die man eigentlich nur braucht, wenn man zusammenarbeitet.
Zum Beispiel?
Anhänge hinzufügen, irgendwelche Nachrichten pinnen, das Durchsuchen, das Vertaggen von anderen Leuten, Channel übergreifen, dass du halt ja tatsächlich Channel hast, mit verschiedenen Leuten da drin bist. Also gibt viele Sachen.
Ja, und dann die Umfragen, dann die Erinnerungen.
Genau, automatische Erinnerungen, automatische Umfragen.
Der lustige Slackbot.
Unser lustiger Slackbot, den man fragen kann, wie das WLAN-Passwort heißt.
Oder wie das was wir zum Mittagessen, immer wenn man in irgendeiner Weise Mittagessen schreibt unser Slackbot einen Vorschlag.
Geh doch Pizza essen.
ja.
Meeting nach dem Mittagessen. Zack, ist schon ein neuer Vorschlag.
Ein Vorschlag für, wie das Mittagessen auszusehen hat. Also ich glaube aber, was man sagen kann, es ist absolut sinnvoll, dass wir das Tool eingeführt haben. Und es hat schon die ganze Kommunikation extrem verändert, würde ich auch tatsächlich sagen. Wie Mitarbeiter über manche Themen dann einfach reden können. Man kriegt schon sehr, sehr viel mit. Und von daher, also wer es noch nicht nutzt, sollte sich auch das mal genauer angucken.
Ich denke, es ist halt, also Mails werden jetzt deutlich seltener geschrieben, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Es ist halt eine ganz gute Mischung aus diesem ganz asynchronen und dem synchronen. So, du kannst halt super leicht da hin und her switchen. Es ist halt, theoretisch guckst du da schneller drauf, als dass du mal deine E-Mails checkst. Also zumindest ich habe mein E-Mail-Programm einfach immer geschlossen, außer ich ganz selten gucke ich mal, ob ich Mails habe. Also mehrmals am Tag, aber selten. Und Slack, da kriegt man ja schon eher mal mit, was geht. Hat aber auch die Möglichkeit, Do Not Disturb-Modus anzuschalten, der dann auch den anderen mitteilt, dass man den jetzt anhat und ihnen die Möglichkeit gibt, einen trotzdem anzupenetrieren, falls es ganz wichtig ist und solche Sachen, so dass man halt wirklich eine gute Mischung aus diesen ganzen Welten hat. Und natürlich kannst du wie im normalen Chat direkt synchron miteinander sprechen. Wobei das Beste ist immer noch Mensch-zu-Mensch-Kommunikation.
Haut zu Haut.
Stimmt. Und das ist ja auch ein Feature, also dass es unterschiedliche Workspaces gibt, was ich jetzt kennengelernt habe, was gut ist, also wo dann praktisch eine andere Firma, mit der man dann zusammenarbeitet, einen einladen kann in den Workspace von denen und man dann ja einfach da miteinander kommunizieren kann, eben auf der gleichen Art und Weise, die ein bisschen unkomplizierter ist als die klassische E-Mail und meines Erachtens halt deutlich übersichtlicher vor allen Dingen.
Ja.
Ja.
Also sollte man sich anschauen, wer es noch nicht im Einsatz hat.
Dann ist man E-Mails los, außer zu externen Leuten und auf jeden Fall ein sinnvolles Tool.
Und wir hatten ja auch schon mal so ein Tool im Einsatz damals. Oh, wie hieß das denn? Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie das nutzen, weil es hip ist und weil wir so eine ganz hippe Firma sind, sind wir da ganz offen dafür. Und wir hatten auch schon mal sowas im Einsatz, das hat einfach nicht funktioniert. Also Slack hat definitiv Features und ist so aufgebaut, dass wir es auch nutzen, weil es sinnvoll ist und nicht einfach nur. Wir hatten mal so ein Tool, wo man so eine Art Social Network für die Firma und dass man immer seinen Status so postet und mitteilt, was man gerade macht und so. Das wurde wenig eingesetzt.
Sowas wie dieses Facebook Workspace?
Oh, das weiß ich nicht. Das ist jetzt inzwischen von Microsoft aufgekauft und ich weiß es nicht mehr. Haben den Namen vergessen. Ist auch nicht so wichtig.
Also ein Facebook Workspace werfe ich nur in den Ring, weil ich finde, das ist fürchterlich.
Ja. Und man merkt auch, dass es nicht funktioniert.
Ja.
Okay, cool. Hätten wir das gesagt.
Dann hätten wir noch ein Passwort.
Ein Passwort hätten wir noch, ja. One Password können wir eigentlich auch, glaube ich, kurz halten.
Ja,
haben uns irgendwann entschieden, nachdem wir verschiedene Sachen evaluiert haben, One Password einzuführen für alle möglichen firmenweiten übergreifenden Accounts. Plus jeder hat die Möglichkeit, seine privaten Accounts da reinzuspeichern. Kostet Geld, fühlt sich trotzdem absolut sinnvoll an, einfach eine gewisse Sicherheitsebene mehr einzuziehen, dass es nicht bei jedem Lokal immer sofort alles gespeichert wird und so und man unterschiedlichen Zugriff geben kann, man leichter Passwörter ändern kann von Zeit zu Zeit, ohne das irgendwie synchronisieren zu müssen mit keine Ahnung was. Also, wenn man ein bisschen Vertrauen in die Cloud hat, sinnvolles Tool.
Ja, Lieblingsfeature finde ich diese Two-Factor Token-Generierung, die auch drin stattfindet. Mega toll.
Ja, genau. Das heißt, selbst Zwei-Faktor-Autorisierung kann man nutzen und hat immer direkt die einmal kurz mit dabei, was auch gerade bei dem Sharen von Accounts halt wichtig ist, weil das gar nicht so einfach ist sonst.
Ja.
Das war doch schön.
Cool.
Knapp.
Dann zu OnePassword. Gehen wir über zur Produktivität.
Das gerade war alles sehr unproduktiv, was wir hatten an Tools. Ich weiß nicht, ob unsere Kategorisierung so...
macht nichts.
Ist aber egal.
Ja, also,
jetzt kommt Martin mit ein paar kleine Tools, die großen Impact auf ihn hatten.
Ja, auf jeden Fall kleine, aber feine Sachen, die so den Arbeitsalltag erleichtern.
Sehr gut. Magnet.
Magnet. Vielleicht kennt eine oder andere von euch Chinch. Und Magnet ist einfach besser. Aber macht ziemlich ähnliche Sachen. So, und zwar...
Gekauft.
Hey, es geht eigentlich nur darum, dass man Fenster in macOS irgendwo dran schmeißen kann. Ich glaube, bei Windows ist das sowieso so standardmäßig da, dass man das so, man zieht zur linken Seite und dann ist es zur Hälfte da dran.
macOS hat mittlerweile zwar auch sowas, aber nicht so, ist es nicht wirklich cool benutzbar. Im Vollbild-Modus kann man mehrere Apps nebeneinander anzeigen und so, aber es ist... Es kommt nicht
zwei,
an
zwei,
wahrscheinlich nicht an
Magnet. Ich glaube, zwei Apps nur nebeneinander.
Genau, das ist, also ne, man kann eben Fenster an die Seiten kleben und das in verschiedenen Größen. Und Magnet ist ganz cool, weil man die Einzelfenster relativ einfach aufteilen kann, so wie man möchte. Also so, dass man mit einem einfachen Tastenkommando sagen kann, es soll jetzt die Hälfte des Bildschirms ausfüllen und am linken Rand dran sein. Das Fenster soll die Hälfte des Bildschirms ausfüllen und an dem rechten Rand dran sein. Das kann ich einfach mit, Command und dem linken Pfeil, Command und dem rechten Pfeil so machen. Und ich kann Command und Control und Alt und Enter drücken. So, und dann ist es
alles,
Vollbild.
Was ich habe, ich drücke einfach alles.
Ja, genau. Nein, es ist da ja sehr schnell zu sehen, welche hat man sich sehr schnell eingeprägt und dann wieder vergessen, so dass es nur die Hände wissen. Und dann
hast du ganz viele Fenster.
Nee. Ach so, ja, allgemein habe ich so viele, ich versuche so viele Fenster aufzuhaben, wie ich brauche.
Genau, und das ist vielleicht...
Ach so, du willst auf das nächste über.
Ja, steht ja vielleicht im Widerspruch zu deinem nächsten Tool, BeFocused.
Genau, nur nehmen wir lieber Haze Over.
Okay,
als nächstes
ich kenne beide nicht, aber Haze Over, was ist das, Martin?
Haze Over, das macht einfach den... das sorgt dafür, dass das Fenster, das im Fokus ist, dass alle Fenster, die nicht im Fokus sind, dunkler gedimmt werden. Das kann man einstellen, wie sehr die immer gedimmt werden. Und die schreiben natürlich, dass es total viel bringt für die Produktivität, dass man nur das eine, was man braucht, hell sieht. Ja, ich verwende es vor allem auch dafür, um einfach meinen Bildschirm schnell komplett dunkel zu machen, aber der Bildschirm läuft. So dass ich quasi meinen Arbeitsplatz verlasse, muss mir keine Gedanken darüber machen, dass die Pornos, die ich den ganzen Tag gucke.
Das ist echt ein komischer Missbrauch
wie,
von dem
Wie heißt
Tool.
Das? Ich muss ja auch schreiben.
Nein. Okay.
Es wird ganz schwarz, oder wie?
Ja, nein, du kannst es auch zu ganz schwarz dimmen. Und dann kannst du einfach das Fenster, wo jetzt zum Beispiel gerade dein Skript läuft, weil es eben irgendwas am Machen ist, das ist dann nicht schwarz und alles andere ist schwarz oder sowas. Disclaimer, ich gucke keine Pornos, nie.
Auf der Arbeit.
So. Okay.
Dann kurz meine Lösung dazu, bevor man sich im Programm unterhält. Ich habe eine aktive Ecke, die den Bildschirm schon aktiviert. Ist das nicht, also?
Ja, aber der Bildschirmschoner, ich will ja das, also okay, abgesehen davon, bei dem Web-Scraping ist es teilweise, oder bei dieser Browser-Automatisierung ist es teilweise so, dass das nicht richtig läuft, wenn das Bild nicht zu sehen ist. Okay. Aber was mir
mal. Aber abgedunkelt geht.
Ich dunkle es da ja nicht ab. Das ist ja dann das Fenster, was ich nicht abdunkel.
Ach so.
Aber abgesehen davon, diese Ecken mag ich nicht, weil ich da aus Versehen manchmal drauf komme. Mhm. Und
ich habe es auch als Taste auf meiner Touchbar.
Ja, top.
Oh, was für ein schöner Übergang.
Also ich meine natürlich, das andere Feature, wofür es eigentlich da ist, ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Also kann man sich mal anschauen. So, und jetzt BeFocused. Die App heißt BeFocused. Da geht es um dieses... Da geht es darum, dass man sich eine bestimmte Zeit einstellt und nach der Zeit, und die läuft ab oben in der Titlebar, wie heißt Toolbar? Diese Bar? Toolbar. Und wenn die abgelaufen ist, kommt so ein kleines Pop-up und sagt, dass die Zeit um ist. Und das ist so, dass man in der Zeit fokussiert sein soll. Da geht es eigentlich um diese Pomodoro-Technik. Falls die jemandem was sagt, da hatte ich auch früher diese Pomodoro-App, aber die gab es nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt BeFocus runtergeladen, die quasi das Gleiche macht. In der Pro-Version habe ich die auch. Aber ich glaube, nur weil mich die Werbung nervt, die sonst dabei wäre. Ja, genau, dieses Pomodoro-Ding ist halt einfach, da hat irgendjemand irgendein Paper geschrieben oder sowas ähnliches und hat halt gesagt, er hat rumgeforscht und die größte, also die Aufmerksamkeitsspanne, die wo man, womit man konzentriert an einer Aufgabe arbeiten kann, die Zeit dafür, die beste in 25 Minuten. Also ne, das Ding war so 25 Minuten ganz fokussiert etwas arbeiten, sich auch nicht ablenken lassen, Handy aus, Slack auf Do Not Disturb, whatever, und sich nicht ansprechen lassen und dann ist man richtig produktiv, yeah, yeah, geil und dann macht man 5 Minuten Pause und kann sich davon erholen und dann macht man wieder 25 Minuten richtig krass und das macht man die ganze Zeit im Wechsel und alle 2 Stunden oder alle 4 Pomodoros macht man dann eine längere Pause. Zum Beispiel 10 oder 20 Minuten, ich weiß also nicht,
wir sollten bald zum Ende von dem Podcast kommen, weil wir uns gar nicht mehr hier drauf konzentrieren können.
Okay, top. Und ich habe für mich erkannt, dass 25 Minuten sind mir zu wenig. Ich glaube, das ist einfach individuell verschieden und das kann man ja auch da einfach einstellen. Und dafür ist das, ne, da muss man oben nur so ganz kurz klack klack machen und dann geht so ein Timer los und das so.
26 Minuten. Okay. Oh ne, ja, yeah. Touchbar könnten wir uns noch anschauen. Ist das ein sinnvolles?
Die leeren Felder im Dock, voll die, wichtig.
Die, ja, das Dock. Also
mir ist voll wichtig, dass das Dock, dass da nur Sachen drin sind, die ich wirklich häufig benutze. Alles andere kann ich ja schnell über die Suche oder so finden. Mhm. Und dann trenne ich mir die Teile auch noch, indem ich leere Dock-Felder reinmache.
Und die kann man über irgendein Kommandozeilentool
ja, über irgendein, erstellen. Ja, also über irgendein Einzeiler in der Kommandozeile, den ich nicht auswendig kenne und den kann man googeln. Aber der steht bestimmt auch in so einem Shownotes später drin. Und der erzeugt einfach ein leeres Feld im Doc und dann kann man das rumschieben wie alles andere auch und damit Platz, ein Platzhalter hat man dadurch zwischen den Icons. Cool. Und das kann man mehrfach machen.
Fein.
Interessanterweise.
Ja, Shownotes heißt das. Da erwarte ich auch die den Packlistenpool. Ich bin irgendwie ganz gespannt. Naja. Also, das gehen wir als nicht. Okay. Touchbar.
Achso, ich soll die ganze Packliste reinschreiben.
Du möchtest nicht über Spotify reden, hast du ja schon zweimal.
Spotify. Achso, doch. Spotify ist super.
Ja, genau.
Spotify zum Beispiel ist eine der regelmäßigen Apps, die wir nutzen jeden Tag.
Aber zum Beispiel, um sich zu konzentrieren, wenn man auf den, wenn man da in dem Browse-Fenster geht und unten diese Listen sich anschaut, und da gibt's ja auch Fokus oder sowas, fokussierte Arbeit, ich weiß es nicht
genau. Ja, gibt's verschiedenste Playlisten.
Und dann kann man sich Musik, wo niemand was sagt, singt, wie auch immer, anhören. Und wenn man dann zum Beispiel diese Kopfhörer hat, die noch Noise Cancelling sind, dann ist man wirklich im Tunnel.
Ja.
Hat Vor- und Nachteile, diese Kopfhörer, ist schon klar. Du bekommst nicht unbedingt mit, was nebenbei geht, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal die Möglichkeit zu haben, einfach abzuschalten.
In so einer Pomodoro-Zeit.
Ich bin kein Fan davon, nur abzuschalten den ganzen Tag und nur sein eigenes Ding zu machen. Ich bin kein Fan davon, den ganzen Tag offen zu sein und immer jedes neues Ding reinzukriegen, besonders wenn es um irgendwelche komplexeren Algorithmen geht oder sonst irgendetwas. Und dafür ist es sehr gut geeignet, konzentriert.
Und unser kleiner Apple-Fanboy Sebi.
Ich höre leider kein auch Spotify. Ich höre auch Fokus-Playlisten, aber auf Apple Music.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Yeah. Aber Fokus-Playlisten oder so ein bisschen ruhige Musik ohne Lyrics helfen mir eigentlich auch.
Ja, und Polka.
Polka, richtig, Walzer. Wir
haben ab und zu ein Polka oder Polka-Mittwoch oder Marsch-Mittwoch, gab's früher im Büro immer Marschmusik gehört. Ist wirklich nicht so schlecht zum Programmieren. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber könnt ihr auch mal ausprobieren.
Aber so ein bisschen gepflegten Techno, das geht auch mal.
Was für Techno?
Gepflegt. Also
ich habe auch was anderes verstanden.
Jetzt. Ja, schön.
Gepflegten Techno.
Ja, halt.
Ja.
Irgendwas, wo man wo halt nicht die ganze Zeit gesungen wird. Das muss jetzt nicht unbedingt Musical
Soundcloud
sein, die ganze
alle
Zeit.
Alle Farben, Fusion Remix 2013.
Genau den. Der
lief auch im Büro hoch und runter.
Der ist der Beste.
Und den da könnt ihr euch,
wird tatsächlich auch ein bisschen gesungen, aber so ein bisschen, weil einfach was ein bisschen monotoner ist, wo man nicht hinhören muss. So richtig.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, nee, ist schön.
Gut, letztes.
Letzter Punkt. Ist eine wahnsinnige App.
Ja,
ein richtig gutes Tool.
Eine seltsame Sache von Apple eigentlich, die Touchbar. Und seltsam finde ich zum Beispiel, dass sie keine Tastatur rausbringen, ja, die auch eine Touchbar hat, sondern ja, nur
Wahnsinn.
Den Laptop. Das hat mich dazu gezwungen, genötigt. Nein, ich habe inzwischen das Setup so, dass ich habe einen Monitor, einen großen, und habe ein Notebook. Das stelle ich direkt vor den Monitor, so dass quasi die Oberkante von dem Laptop-Bildschirm da aufhört, wo die Unterkante von dem Monitorbildschirm anfängt.
Ich hab ein Bild vor Augen.
Und benutze dann das als Tastatur. Ich habe das bei Fabi gesehen hier.
Ja, der macht das auch.
Und fand das eigentlich interessant, dieses Setup. Tatsächlich ist man, also ne, man hat dann keine Maus, sondern man nutzt das Touchpad. Aber das Schöne ist, dass man eben sehr wenig Gap hat, so zwischen diesen Mausklicks und der Tastatur und so weiter. Du bist eigentlich die ganze Zeit auf der Tastatur und auf einem Ding da unten. Und hast ja trotzdem dann zwei Bildschirme, die sind halt übereinander und nicht nebeneinander. Und wie ich festgestellt habe, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Oder ist vielleicht sogar ein bisschen ergonomischer. Und ja, also ich würde es jetzt nicht jedem einfach empfehlen. Ja, yeah, voll geil, es ist definitiv ein gewisser Umstellungsaufwand, zumal die Tastatur von den neuen MacBooks irgendwie anders ist als früher und man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Aber es funktioniert ganz gut. Der Nummerblock ist nicht so wichtig.
Benutzen.
Und man kann die Touchbar benutzen.
Das war ja der.
Ja, da kommt. Und die Touchbar ist an vielen Stellen nicht so notwendig, so, weil ich schneller sonst wohin klicke als auf die Touchbar. Aber an manchen Stellen ist es cool.
Richtige Lanze dafür gebrochen jetzt.
Ja. Also
ich
zum Beispiel, ich habe auch gar nichts dazu gesagt,
damit ich jetzt die Touchbar nutzen kann. Und in der Regel ist sie wirklich nicht sinnvoll.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe das Setup nicht gemacht wegen der Touchbar, sondern weil ich es so interessant fand bei Fabi und dann wollte ich es auch ausprobieren. Dann fand ich es cool.
Ich probiere es auch aus.
Ja, ich kann nur dazu anregen, Experimente zu fahren, gezielte.
Ja.
So im ganzen Leben. Also mal den Partner ausprobieren, mal den und dann wieder zurück zu. Nein, das meine ich nicht. Nur an der Stelle nicht.
Das kann manchmal auch nicht schaden.
Kinder mal durchtauschen. So, nein, Quatsch.
Also den größten Vorteil der Touchbar sehe ich beim Aussuchen von Emojis.
Ja, ja, aber also
großartig.
In der Konsole ist es sehr, sehr cool, weil du kannst da zwischen den von dir eingetippten Befehlen herumspringen. Also ganz einfach, da sind nämlich immer so zwei Pfeile abgebildet und sind die schon standardmäßig da oder muss man die erst in den Einstellungen da hinziehen? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe sie da. Und das finde ich ziemlich cool, weil manchmal spucken Befehle, die man geschrieben hat, einen riesenlangen Dump aus. Und dann müsste ich wieder da hochscrollen und die Stelle finden, wo ich genau diesen Befehl geschrieben habe. Und dafür muss ich jetzt nur einmal nach oben tippen. Das finde ich sehr hilfreich, muss ich sagen. Und kann da einfach durchnavigieren durch alle meine Befehle. Außerdem kann ich ganz leicht auf Man-Pages zugreifen. Ich muss nicht mal mehr Man eingeben, sondern ich muss nur den Namen von dem Befehl eingeben und habe dann die Möglichkeit, dort auf der Touchbar auf Man zu drücken. Das ist zum Beispiel sehr cool. Auch in WebStorm finde ich es gut, dass ich, bei der Versionsverwaltung kann ich da zum Beispiel direkt auf Commit and Push drücken und muss nicht erst bei dem Button auf den Pfeil drücken und dann unten auf Commit and Push drücken. Und in WebStorm gibt es noch mehr so Sachen. Ich kann relativ leicht Sachen umbenennen, ich kann relativ schnell nach dem Vorkommen suchen, nach den Aufrufern suchen oder sonst irgendwelche Sachen. Also die haben da schon das ganz gut integriert. Und ich vermute mal, dass es einige Tools gibt, wo ganz gut an die Integration gedacht wird, wo man sich halt irgendeinen Klick sparen kann, einen Rechtsklick und einen Menüaufruf oder sowas, weil man in einem gewissen Kontext dann einfach das hat, was man da hat.
Ja. Ich mag noch, dass ich immer irgendwie Zugriff auf meine Musik-Controls habe, auf die Lautstärke, Skippen vom Song,
zwischendurch hochbringen
und so.
Helligkeit einstellen vom
Display. Das sind jetzt alle Sachen, die auch früher auf einer Tastatur da waren, aber.
Alles, was sie weggelassen haben, haben sie dann irgendwie da wieder reingebuddelt.
Aber du kannst du kannst ja einfach draufdrücken und dann ziehen. Das muss man ja wissen bei den Lautstärke oder Helligkeit.
Ja.
Dass man das mal einmal draufdrückt und nicht, du musst nicht einmal draufdrücken, danach bei dem Menü, was dann kommt, den Regler wählen, sondern du kannst einmal draufdrücken und dann rumschieben, also gedrückt halten und rumschieben. Und dann ist es cool, weil du schieben kannst und nicht drücken musst wie früher. Und schieben macht mehr Spaß.
Ja, definitiv. Also ich bin auch kein... Ich mag die Touchbar. Aber ich nutze sie halt selten, weil ich einen externen Monitor nutze. Genau.
Deswegen
stelle ich jetzt um.
Ich würde sie auch viel
Es ist eine Bewegung, nutzen. Ein Movement. Komm, lass uns die Welt erobern. Mit dem Laptop mit unter dem Monitor.
Vertical, wir müssen einen coolen Namen dafür uns ausdenken. Den Vertical MacBook. Vertical MacBook Setup. Dann schreiben wir noch einen Medium-Artikel.
Vertical Setup.
Das Vertical Setup. Und dann machen das in Zukunft alle. Wichtig ist noch, dass
so
das doch
mehrere Fälle. Wenn man einen Medium-Artikel schreibt. Das ist cool.
Schön. Dann haben wir es geschafft, unsere Liste abzuarbeiten. Und hoffen natürlich, dass das ein oder andere dabei war, was für euch neu ist. Und wo ihr jetzt denkt, hey, das werde ich mal ausprobieren, das hört sich cool an. Wenn ihr irgendwas habt und überhaupt nicht unserer Meinung seid und wir irgendein Tool übersehen haben, was in den Bereich fällt, was deutlich besser sein könnte, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns das Feedback gebt und uns schreibt. Das könnt ihr zum einen machen über, gucken, ob sie wieder schon vom letzten Mal weiß, unsere E-Mail-Adresse. Schüttelt wild mit dem Kopf.
Sehr gut, so professionell sind wir.
Ja, wie ist unsere E-Mail-Adresse, Martin?
Wie heißt nochmal unser Podcast? Nein, mobilfunk@lotum.de.
Sehr gut. Und wir haben auch einen Twitter-Account, der lautet, ach Jungs, mobilfunk_pod.
Du hast zu wenig Zeit uns gegeben, das müssen wir jetzt schon sagen.
Ja. Genau, also da würden wir uns freuen, wenn ihr uns kontaktiert, uns Feedback gibt, uns bewertet.
Ihr könnt auch eigene, also vielleicht habt ihr ja auch noch ganz tolle Programme, die wir nicht erwähnt haben. Hast du das schon gesagt?
Ja. Aber es schadet
so
nicht.
So höre ich zu. Sagen. Fantastisch.
Ja, nein, schön, dass ihr dabei wart. Schaltet auch in 2 Wochen wieder ein.
Ja. 2? Ja.
Ja.
Haben wir Pause?
Nee, wir haben immer 2 Wochen.
Wir machen immer 2 Wochen.
So gut kennen wir uns im Podcast. So, aber Sebi ist ja noch nicht so lange dabei.
Der ist noch nicht so lange bei Lotum, sagen wir jetzt einfach mal.
Aber dafür ist er ja jetzt ab jetzt fast immer dabei. Möchtest du das wieder den Hörern versprechen, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist?
Ich verspreche, dass ich nochmal dabei bin, ja.
Okay, sehr schön.
Sehr gut, dann spielen wir jetzt Nintendo, würde ich sagen.
Yay! Yeah. Dann habt einen schönen Tag und eine schöne Nacht, wo ihr gerade seid. Und bis bald, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.